Weg hierhin ist fast so weit wie bei uns zu Hause in der Gemeinde. Da läuft man auch immer. Aber das ist einfach herrlich, hier zu sein, weil bei uns zu Hause, ich komme aus Achenbach, Siegen-Achenbach, da sind wir bisher noch nicht wieder beim Singen. Wir treffen uns zwar wieder, aber wir singen noch nicht zusammen. Und das macht doch viel aus. Okay. Vor ein paar Wochen hat ein christlicher Leadsänger von einer semi-christlichen Band, ich kenne die gar nicht so ganz genau, seinen Glauben an den Nagel gehangen. Und der hat 20 Jahre lang Lieder gesungen, die ganz oft Gott zum Inhalt hatten. Lieder über Wunder, über Christus, über Gnade. Und jetzt hat er gesagt, dass er seit anderthalb Jahren circa sich wie ein Schauspieler auf der Bühne vorkommt, weil er das nicht mehr wirklich glaubt, was er da singt. Und da stellt man sich natürlich die Frage, was da passiert. War der Christ? Ist der Christ? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber genau darum soll es heute gehen. Es soll um Schauspielerei heute gehen. Aber vielleicht ganz kurz davor noch. Mache ich irgendwas ganz komisch, oder? Okay, also es soll heute um Schauspielerei gehen und genauer um Heuchlerei. Und jetzt gerade am Anfang der Predigt und auch währenddessen würde es mich wirklich freuen, wenn ein paar von euch immer wieder im Stillen dafür beten, dass wirklich jetzt eure Herzen offen sind und dass ich reden kann. Ich stolper oft über meine Worte. Bitte seid im Gebet dabei. Ich glaube, das Thema ist wichtig. Und wir lesen zuerst mal den Bibeltext, und zwar aus Matthäus 6. Okay. Also ich fange an Matthäus 6, Abvers 1. Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt, um euch vor ihnen sehen zu lassen. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater, der im Himmel ist. Wenn du nun Wohltätigkeit übst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, damit sie von den Menschen geehrt werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du Wohltätigkeit übst, so lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut, damit deine Wohltätigkeit im Verborgenen bleibt und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, so sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, denn sie lieben es, in den Synagogen und an den Ecken der Straßen stehen zu beten, um sich den Menschen zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, wie die Nation, denn sie meinen, um ihres vielen Redens willen erhört zu werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr nötig habt, ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so: Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, unser Nötiges wie im Himmel, so auf der Erde. Unser nötiges Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Vergehungen nicht vergebt, wird euer Vater auch eure Vergehungen nicht vergeben. Wenn ihr aber fastet, so seht nicht düster aus wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Gesicht, damit sie den Menschen als Fastende erscheinen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dir das Gesicht, damit du nicht den Menschen als Fastender erscheinst, sondern deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir vergelten. Okay, soweit der Text. Wir befinden uns hier noch in der Bergpredigt. Und jemand hat gesagt, das hier ist die Eisbergpredigt der Bergpredigt. Denn hier geht es um die Dinge, die gesehen werden und um die unter Wasser sind. Um die Taten, die Sachen, die öffentlich sichtbar für alle Menschen sind und die, die es eben nicht sind. Und ich hoffe, dass uns der Text vielleicht zum Teil entlarvt oder motiviert, herausfordert. Ein anderer hat seine Predigt über das Thema hier genannt, Hand aufs Herz. Christ, wenn du dich Christ nennst, bist du echt. Und wenn du es bist, wie wichtig ist dir die Bühne, auf der du vor anderen stehst? Das, was du öffentlich tust. Organisation, Strukturiertheit gehören nicht zu meinen Stärken, aber ich habe es versucht. Zu so einer Predigt gehören ja meistens ein paar Teile. Hier drei. Der erste wird um die Heuchler gehen. Der zweite wird dann um unseren Vater im Himmel gehen. Und der dritte wird um echte, ungeheuchelte Frömmigkeit gehen. Der Herr Jesus stellt hier seinen Jüngern warnende Beispiele vor und wird sogar ziemlich konkret. Die Leute, über die der Herr Jesus hier redet, die kannten die Jünger, die kannten auch die meisten Leute, die dazugehört haben, die Volksmenge. Und der Herr Jesus, der darf das, der sah das Herz an. Ich werde mich hier hüten, irgendwelche Leute zu nennen, die wir kennen und zu sagen, das sind Heuchler. Guck mal, so macht's nicht. So, ich werde mich an das halten, was hier steht und unser eigenes Leben, mein Leben, an den Text legen. Und die Frage dabei ist immer, hätte vielleicht an ein paar Stellen der Herr Jesus auch uns als Beispiel dahinstellen können. Drei Facetten sind hier beim Heuchler. Die erste ist, dass er Wohltätigkeit übt, generell Gerechtigkeit oder Almosen gibt. Zweite ist Beten in der Öffentlichkeit und das dritte ist Fasten. Aber bevor wir in den Text gehen, da ein bisschen weiterarbeiten, ist die Frage, was ist überhaupt Heuchelei? Ich glaube, Heuchelei ist das Ausführen einer Handlung, ohne den eigentlichen Zweck der Handlung zu verfolgen und dabei auf die Anerkennung von Menschen abzuzielen. Also Heuchelei ist das Ausführen einer Handlung, ohne den eigentlichen Zweck der Handlung zu verfolgen und dabei auf die Anerkennung von Menschen abzuzielen. Beim Heucheln ist irgendwie tricky, weil Heucheln ist halt nicht an für sich böse. Morden, Stehlen, Lügen, das sind so Dinger, die sind, da muss man die Tat verbergen, irgendwie verstecken, die darf keiner mitbekommen. Das ist offensichtlich böse. Heucheln ist ziemlich anders, weil die Tat ist meistens offensichtlich eigentlich gut. Aber man muss das Motiv verstecken, weil das böse ist. Und darum geht's hier. Heucheln zielt auf Anerkennung ab. Und deshalb ist Heucheln, das hier ist eine Botschaft für Christen und für Leute, die sich Christen nennen. Heucheln ist so gefährlich für Christen, weil Christen halt gerne gute Taten tun, sogar gute Taten tun sollen, dazu aufgefordert werden von Gott. Der Herr Jesus warnt die Jünger viermal vor dem Sauerteig der Pharisäer, so nennt er das, und er definiert den als Heuchelei. Der sagt, das Dingen, das kann dein ganzes Leben durchziehen. Er hat gesagt, Heuchelei ist die tote Fliege, die den ganzen Topf zum Gammeln bringt. Jetzt kann man sagen, naja, Heucheln ist schon schlecht, aber den ganzen Topf, was soll das heißen? Ich glaube, dass das tatsächlich so ist. Heucheln kann unser ganzes Leben durchziehen und wirklich ziemlich unnütz machen. Unnütz für Gott. Okay, wir starten mit den Heuchlern. Und zwar mit den Heuchlern, die Wohltätigkeit üben, in den ersten vier Versen. Herr Jesus sagt, habt Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt, um euch von ihnen sehen zu lassen. Also, da sind Leute, die tun gute Taten, und hier zuerst mal ziemlich allgemein, um von Leuten gesehen zu werden. Und zwar religiöse Leute. Leute, die auch in den Synagogen sind. Und anscheinend, ja, haben die guten Taten nicht nur ausgeführt, nicht nur gehofft, so, vielleicht, ja, hoffentlich guckt jetzt gerade jemand, wenn ich jetzt hier stehe, predige, sondern die haben das vor sich herposaunen lassen. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Vielleicht so, alle mal kurz herhören. Also ich habe mitbekommen, der Herr Joni ist gerade ein bisschen knapp bei Kasse. Und naja, Talita und ich haben nicht so viel, aber ein bisschen was. Joni, kommst gleich mal vorbei, ne? Kannst du ja abholen. Also ich stelle mir das vor, wie hat das ausgesehen? Das kommt mir so schräg vor, so stumpf, plump. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber das ist pure Schauspielerei. Und meistens, glaube ich, nicht so dumme Schauspielerei wie gerade, dass jeder irgendwie denkt, so, okay, das ist komisch. Sondern meistens, glaube ich, gute Schauspielerei. Weil, ja, die waren oft auch in der Position, da kamen halt wirklich Bedürftige, wirklich arme Leute. Und denen wurde dann auf die Hände geguckt, wenn sie mit einem sehr mitleidigen Gesicht das Geld gegeben haben. Und ich stelle mir das dann so vor, dann ist der Rabbi, der gerne gesehen werden wollte, den nächsten Tag in seine Schule gegangen und hat seinen Jungs erzählt, ach Jungs, gestern muss ich euch erzählen, weil es geht mir einfach nach, lässt mich nicht ganz los. Gestern, da kam so ein Mann mit drei Kindern, der war bettelarm und das ging mir so nah und ich habe dem tatsächlich ein Drittel von meinem Gehalt gegeben. Was meinst du mal, Tanja? Wie wir jetzt durchkommen, stimmt, das ist schon, wird hart, aber wird schon gehen. Das ist vielleicht die Taschenposaune, nicht ganz so auffällig, aber sehr, sehr effizient. Was ein Rabbi, was ein Kerl. In Sprüche 20, Vers 6 steht ein Vers. Und zwar steht da, dass das nicht das Problem ist von den religiösen Leuten damals alleine. Da steht, die meisten Menschen rufen ein jeder seine Güte aus, aber einen zuverlässigen Mann, wer wird ihn finden? Das scheint ein generelles Problem zu sein. Die meisten, Gottes Wort ist Wahrheit, die meisten Menschen machen das. Und wir kennen das aus unserem Leben. Aber dazu später mehr. Wichtig ist, das ist Top-Performance. Das ist on stage, das wird gesehen von Leuten und dann ist es wichtig. Und es ist kaum unterscheidbar zwischen Heiliger und Unheiliger. Die Tat ist dieselbe. Okay, der zweite Abschnitt geht ums Gebet. Nicht nur die Taten, nicht nur die Gaben waren heuchlerisch, sondern auch das Gebet. Und jetzt denkt man sich irgendwie, okay, geben, anderen Leuten was weitergeben oder mildtätig sein, ja, das kann man sich vorstellen. Heucheln dabei, das wird echt gesehen. Aber beten? Beim Beten heucheln? Das ist schon irgendwie auch schräg, weil Beten ist ja schon kernreligiös, kerngeistlich. Aber anscheinend nicht immer. Die stehen an den Straßenecken und beten. Und damals war es so, viele Menschen kommen vorbei und denken sich, boah, ich wäre jetzt gerade hier am Schaffen, aber der nimmt sich Zeit für das, was wirklich zählt. Boah, der muss ganz schön nah bei Gott sein. Und ich habe den auch vorgestern auch schon hier gesehen. Was hat der Disziplin? Der steht ja da für Stunden. Und die wurden bewundert. Das kann man sich nicht mehr wirklich vorstellen, weil wenn sich jetzt einer von uns öffentlich auf dem Domplatz kniet oder vielleicht einen weniger religiösen Ort, dann kommt da eher Spott bei rum, denke ich, oder Ignoranz. Also juckt halt nicht. Aber damals hat es deutlich einfach für Bewunderung gesorgt. Das konnte man machen, um Ansehen zu bekommen. Aber in der gottesfürchtigen Gemeinde geht das auch. Aber wie gesagt, auch dazu später mehr. Tatsache ist, Gott erhört diese Gebete nicht. Ist logisch. Ist logisch, weil Heucheln halt böse ist und böse gebetete Gebete nicht erhört werden. Aber aus dem zweiten Grund, also auf zweierfach Weise, die sind ja noch nicht mal an Gott adressiert. Die haben gebetet, aber die wollten eigentlich gar nicht Gott ansprechen, sondern die wollten die Menschen ansprechen. Warum soll Gott darauf reagieren? Beten, falsches Beten, hat hier zwei Facetten, wobei das andere ein bisschen weniger mit Heuchelei zu tun hat, eher wie ein Einschub wirkt. Das zweite ist in Vers 7, da steht, wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, um ihres vielen Redenwillens erhört zu werden. Also, plappern, das ist das zweite, meinen, dass durch viel Gebet man erhört wird. Man geht irgendwie davon aus, der Himmel ist eine Höhle, je mehr ich da reinrufe, desto mehr Echo kommt raus. Und plappern legt natürlich auch irgendwie nah, oder die Connection zu dem davor ist schon da, weil lange Gebete, plappern hört sich für mich nach langes Gebet an, kann schon beeindruckend sein. Wobei ich meistens nicht von langen Gebeten beeindruckt werde. Meine Mutter hat mir immer beigebracht, dass wenn sich jemand an den Tisch setzt und betet, dann schweige ich, bis derjenige fertig ist. Also wenn jemand später dazu kommt, dann schweige ich, bis er fertig ist und erzähle dann meine Geschichte weiter. Da habe ich mich manchmal schon gefragt, ob derjenige dann für jede einzelne Salamischeibe auf seiner Pizza abdankt. Wie kann er so lange danken, bis ich dann endlich weitermachen konnte? Oder einmal in Irland mit einem Freund, da hat ein indisch-irisch-englischer Bruder gebetet und er hat tatsächlich, keine Ahnung, 20 Minuten oder so gebetet und ich habe den kaum verstanden und während dem Gebet, es war irgendwie immer ein bisschen Bewegung im Raum und mich gefragt, was das ist und später hat mein Freund mir erzählt, dass er während dem Gebet tatsächlich dreimal zu dem hingegangen ist, während dem Gebet, also wir waren am Knien, er ist zu dem hingegangen und hat gesagt, hey, hier sitzen noch andere, wir wollen auch mal beten, sag mal Amen. Und ja, also es gibt viele Gründe, für prägnante, aussagekräftige und auch einfache Gebete. Und es gibt wirklich viele, aber ich kenne noch ein paar zumindest, lustige und auch skurrile Gebetsgeschichten. Aber was der Herr über Heuchler in Matthäus 15, Vers 8 sagt, bringt uns vielleicht hier ein bisschen mehr zurück zum Ernst von dem Text. Matthäus 15, Vers 8. Da steht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir, ist weit entfernt von mir. Und das ist eine verheerende Aussage, das ist ernst. Ehrt mich mit den Lippen, viele Gebete, aber weit entfernt. Und dabei zwischenübertragt, dabei müssen wir uns bewusst machen, dass unsere Lieder sind ja meistens Gebete, ne? Und wie schnell geht das mit Liedern und vielleicht sogar irgendwie den richtigen Look drauf zu haben beim Singen? Boah, der ist gerade echt in Anbetung. Aber darum geht's nicht. Es geht um unser Herz. Besser wir sagen, Herr Jesus, wir haben dich lieb, aus ganzem Herzen, als 5 Strophen zu singen. Mir geht das so in der Uni. Ich studiere noch, um Lehrer zu werden, Biologie, wie der Joni. Und da geht's mir so, wenn da dann jemand vor 200 Leuten ein einstündiges Referat hält, was einfach frech schlecht ist, dann denke ich mir, boah, der hat ganz schön Mut, das ist echt voll dreist von dem. Ich habe auch schon schlechte Referate gehalten, aber der klaut ja de facto Zeit da. Aber was sind die 200 Leute, wenn wir uns vorstellen, wir treten vor Gott, zu dem Allmächtigen, zu dem lebendigen Gott, der uns jetzt gerade Luft zum Atmen gibt. Das ist, wo ist unsere Ehrfurcht, wenn wir da müde unsere Floskeln hindallen? Vor Gott sollten wir uns wirklich davor hüten. Aber bevor das Ganze auf uns geht, erst noch weiter mit den Heuchlern. Und zwar mit dem dritten, mit dem Fasten. Dritter Abschnitt, geht ums Fasten. Ihr seht, auf das Vaterunser will ich eigentlich kaum oder gehe ich kaum ein. Zum Fasten. Fasten ist zumindest bei meiner christlichen Sphäre, bei meinem Kreis, ich kenne das kaum noch, am ehesten noch aus dem Flugzeug, Fasten your seatbelt. Zumindest scheint mir das so, also ich kenne einfach wenige, die fasten. Weiß auch nicht so genau warum. Damals war es auf jeden Fall eine gängige Tugend. Und Fasten hatte eigentlich als Ziel die Ausrichtung auf Gott. Das ganz bewusste Besinnen auf Gott. Das Verzichten auf eigene Bedürfnisse und das zu Gott gucken. Und auch hier wird das Ganze wieder perversiert, umgedreht. Also Fasten ist eigentlich, ich glaube, das ist eine super gute Sache. Aber auch super anstrengend. Und super anstrengend gleich potenzielle Anerkennungsquelle. Und so ist das hier sehr, sehr ähnlich wie bei den anderen Sachen. Anstrengung wird unternommen und dann gucken die traurig, damit ja jeder sieht, die sind jetzt gerade am Fasten. Und das alles verurteilt der Herr Jesus scharf. Also wir haben hier Heuchler, Schauspieler mit scheinbar großzügigen Händen, mit scheinbar betenden Lippen, mit scheinbar fastendem Gesicht. Aber dreimal wiederholt nach den drei Abschnitten, ohne Lohn. Vers 2 am Ende. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Selbe Wortlaut nochmal in Vers 6 und in Vers 16. Sie haben ihren Lohn schon und das stimmt tatsächlich. Die wollten die Anerkennung von Leuten und die Anerkennung von Leuten haben die tatsächlich bekommen. Viele von denen waren sehr, sehr angesehen, waren irgendwie an der Spitze vom Volk. Es hat geklappt. Das hat tatsächlich geklappt. Also macht das nicht Sinn? Es klappt ja. Wenn das Leben hier alles ist, dann macht das viel Sinn. Dann macht das viel Sinn, auf Menschenachtung viel zu geben. Aber wenn nach dem Leben noch ein Leben und noch ein Tod kommt, dann macht das gar keinen Sinn. Dann ist das ein verschwendetes, ein verheucheltes Leben, auf Anerkennung abzuzielen. Und außerdem bekommt man das auch ohne Religion, aber halt auch mit Religion, bekommt man Anerkennung von Leuten. Und eigentlich möchte ich heute über Gottes Kinder reden, die heucheln, über Gottes Kinder oder über die Gefahr für uns, wenn wir Gutes tun, das nicht zu tun, damit wir gut dastehen, sondern damit Gott geehrt wird. Aber natürlich spricht der Text auch irgendwie sehr stark die an, die sich Christ nennen, aber eigentlich eher eine fromme Show abspielen. Die irgendwie, ja, nett von außen sind, aber innen drin tot. Der Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr seid getünchte Gräber. Das ist komplett tot innen drin. Irgendwie nett von außen, hängen ein paar Blumen, aber echt tot von innen. Und deshalb auch, ich kenne euch ja hier in Köln wirklich kaum. Hier sind immer wieder so viele Gesichter, die ich gar nicht kenne. Und deshalb darf ich das ziemlich freimütig sagen. In Achenbach wird mir ja schwerer fallen. Aber wenn du hier in die Gemeinde gehst und eine Maske trägst und das ganze Ding abspulst, um irgendwie Anerkennung zu bekommen, dann lass es bitte sein. Gottes Wort sagt, lass das sein, das bringt gar nichts. Und das zieht sogar Gottes Namen in den Dreck meistens. Das kannst du sogar ohne Gott machen. Deshalb mach das, wenn, dann bitte außerhalb der Gemeinde. Aber natürlich sagt die Bibel viel besser, leg endlich die Maske ab. Werd ehrlich vor Gott und werd ehrlich vor Menschen. Hör auf mit der Heuchelei. Es zählt natürlich auch für dich, wenn du den Herrn Jesus noch gar nicht so richtig kennst. Werd ehrlich. Wie es beschreibt, wenn der Ruf wichtiger als der Charakter wird, sind wir zu Heuchlern geworden. Das war der Lebensstil vieler Pharisäer, das ist der Lebensstil vieler Menschen. Und als Christ ist das nicht unser Lebensstil, glaube ich. Aber wir sind durchaus dazu in der Lage, dass das unsere Tagesform ist oder unsere Wochenform. Deshalb sollte das uns ansprechen. Aber zum Zweiten, zum Vater im Himmel. Denn dreimal kommt hier in dem Text Heuchler vor, aber 10-mal kommt hier in dem Text euer himmlischer Vater vor. Und das finde ich eine schöne Gewichtung. Warnung, aber das hier ist Motivation. Denn es gibt einen Vater im Himmel, der uns sieht. Und ich bin überzeugt, wenn wir uns bewusst wären, dass das der Fall ist, dass wir einen liebenden Vater im Himmel haben, der das alles sieht, was wir tun, dem wir gerne gefallen wollen, wo wir gerne wollen, dass der da sagt, hey, Mann, das war spitze. So redet Gott nicht, aber so stelle ich mir, so ist das bei uns als Vätern, glaube ich. Ich glaube, das wird viel von unserem Theater beenden. Denn Gott guckt halt hinter die Kulisse. Gott weiß, wie wir ohne Maske sind. Gott weiß, wie der Yannick ist, wenn er nicht gerade vor einer Gemeinde predigt. Gott weiß, wie wir sind, wenn wir die Zoom-Konferenz ausschalten. Vor Gott gibt es keinen Backstage-Bereich. Gott kennt uns durch und durch. Nicht nur das eine Siebtel Eisberg über dem Wasser, auch die sechs Siebtel unter dem Wasser. In Hiob 7, Vers 20 steht, dass er der Beobachter der Menschen ist. Er sieht das Öffentliche und er sieht das Private. In Hebräer 4, Vers 12 und 13 steht ein Vers dazu. Da steht, Vers 13. Und kein Geschöpf vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Alles aufgedeckt, nichts unsichtbar, kein Backstage-Bereich. Und jetzt kann man sagen, das ist ja eine tolle Vorstellung. Gott, der mir bei allem auf die Finger guckt, das sorgt ja gar nicht für Druck. Und ich würde sagen, naja, ein bisschen. Also Ehrfurcht vor Gott ist schon eine Motivation von uns Christen. Sollte eine Motivation sein. Gott ist ein heiliger Gott. Aber wenn wir den Text hier lesen, kommt uns da irgendwie die Idee, dass der Herr Jesus hier eine Drohkulisse mit dem himmlischen Vater aufbaut. Null. Echt überhaupt nicht. Oder ich lese den Subtext hier komplett falsch, aber ich glaube nicht. Der baut hier keine Drohkulisse auf, das ist Motivation. Gute Motivation. Einmal der Vater im Himmel, dann der Lohn. Und zwar eine ausgezeichnete Motivation. Und sogar glaube ich, dass das Gegenteil wahr ist. Ich glaube, dass das Ansehen von Menschen, dass das ein unheimlicher Druckpunkt ist. Weil Menschen sind halt willkürlich, ziemlich unbeständig. Und wenn ich denen immer gefallen möchte, dann habe ich doch immer Angst davor, dass der kleinste Fehlschritt irgendwie mein komplettes Ansehenskartenhaus zusammenfallen lässt. Das ist doch Druck, oder nicht? Unser Vater kennt uns. Wir müssen uns vor ihm nicht verbergen. Und wenn wir da angekommen sind, ich glaube, dann haben wir ein ziemlich befreites Leben, aber eben auch ein Leben, was ihm gefallen möchte. Mose, das steht in Hebräer, lebte, als sähe er den Unsichtbaren. Der Unsichtbare sieht uns, dass das doch mehr unser Leben würde. Und er ist nicht nur der allsehende Vater, sondern er ist auch der Vater mit gebenden Händen. Als das krasseste Gegenbeispiel für die, die hier mit falschen Händen geben. Der Jesus sagt, seid nicht so dumm und fordert euren Lohn jetzt schon ein. Das hat der verlorene Sohn gemacht. Und der ist bei den Schweinen gelandet. Das war eigentlich Schweinefraß, Abfall. Paulus aus der Bibel, der Top-Schriftgelehrte, der Shootingstar der Rabbiner, der hatte Menschenachtung noch und nöcher. Der sagt, das ist Dreck in Philipper 2. Das brauche ich nicht. Oder, das brauche ich nicht. Das ist nicht das, was zählt. Wir werden einmal bei unserem Herrn am Tisch sitzen. Wir werden bei unserem Vater sein. Unser Lohn kommt noch. Unser Herr Jesus kommt wieder und mit ihm sein Lohn. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich hier vor euch rede, ihr seid jetzt nicht ganz so viele, offenbar sind noch ein paar mehr, aber generell, wenn ich hier rede und selbst wenn ich eine kurze Andacht mache, meinetwegen sogar bei meiner Schwiegerfamilie im Haus, dann habe ich sehr, sehr großes Misstrauen mir selbst gegenüber. Und zwar aus einem Grund, da ist etwas in mir, ein Teil in mir, der tatsächlich da ist. Der hat hier vorne jetzt gerade ein Ziel. Und das ist nicht, dass irgendwem von euch weitergeholfen wird oder dass Gott ermahnt, sondern dieser Teil in mir, der hat das einzige Ziel, dass der Michi sich heute Abend an seinen PC setzt, eine E-Mail aufsetzt und sagt, Yannick, 1a Predigt, du müsstest öfter predigen. Das ist total krank. Aber das ist in mir. Und mich würde wundern, wenn das nicht auch in vielen von euch ist. Die meisten Menschen rufen das vor sich aus. Das ist total krank, aber wenn wir ehrlich sind, ist das in uns, ist das, was Heuchelei antreibt, dass wir irgendwie Menschenanerkennung haben möchten. Und keine Sorge, oder ich hoffe, ich hab hier vorher gebetet, dass das gar nicht mehr die Motivation sein soll. Aber ich muss dagegen beten, weil es vorhanden ist. Und wenn wir das überlegen, wenn wir uns hier vorstellen, was sind das für zwei Löhne, die hier abgewogen werden? Einmal Gotteslohn und einmal Menschenlohn. Das ist so, ja, Sünde ist meistens dumm, aber das ist wirklich dumm. Das ist wirklich richtig dumm. An Micha Seel, wer ist denn Micha Seel bitte? Also nichts gegen mich persönlich, aber wer ist denn Micha Seel, wenn auf der anderen Seite die Anerkennung Gottes steht? Und wer sind 200 und wer sind 2000 Leute, wenn Gott auf der anderen Seite steht? Das Traurige ist, wenn das unser Ziel ist, die Anerkennung von Menschen, werden wir das oft erreichen, werden wir das bekommen. Das Schöne ist, andersrum geht es auch. Und das Gefährliche für Christen, das Gefährliche generell daran ist, dass mit ziemlicher Sicherheit keine andere Socke davon Wind bekommt, dass das der Fall ist. Wie wollt ihr das beurteilen, wenn ich jetzt wirklich aus dem Grund hier vorne stünde? Das ist so schwer, ihr müsstet mein Leben anschauen wahrscheinlich, damit ihr das beurteilen könnt. Aber das ist eben die Sache bei Heuchlerei. Das kann man nicht an einzelnen Taten erkennen, das erkennt man nur an einem Lebenswandel. Und deshalb ein Plädoyer für gute Ehen, für einen direkten Ehepartner, aber auch für gute Freundschaften. Für Freunde, vor denen man nicht einfach Mr. X sein kann woanders. Und das generell, ich finde das schockierend, dass uns das wirklich so antreiben kann manchmal. Dass wir echt auf den Gedanken als Christen kommen, dass wir das bräuchten. In Kolosser 2, Vers 6 steht sinngemäß, wie ihr nun den Christus empfangen habt, so wandelt in ihm. Und da muss man sich fragen, wie haben wir denn den Herrn Jesus empfangen, als wir Christen geworden sind? Das war ein Moment, wo unsere Sündhaftigkeit und der Fakt, dass wir komplett überfrachtet waren mit Fehlern, mit Unzulänglichkeiten, dass die Herrlichkeit Gottes für uns überhaupt gar nicht in Frage kommt, wenn es nur auf unsere Gerechtigkeit ankommt. Der Moment. Wie kommen wir von dem Moment irgendwann dazu, dass wir uns gern unser christliches Image aufbauen wollen? Irgendwie nett dastehen wollen? Lass uns so wandeln, wie wir am Anfang Christen geworden sind. Echt als arme Bettler. Okay, dritter Punkt. Das Kind Gottes. Wie wird echte Frömmigkeit gelebt? Ungeheuchelt. Wir sind nämlich keine Schauspieler mehr. Wir haben den Vorhang gewisserweise zugezogen. Und trotzdem stehen wir immer wieder in Situationen, wo wir auch von Menschen gesehen werden, natürlich. Aber das hier, das ist kein Drehbuch für uns, Tut mal so, als, keine Ahnung, wärt ihr glücklich? Tut mal so, als wärt ihr freigebig? Das hier ist eine Lebensanleitung für uns. Wir sollen freigebig sein. Und wir sollen vor anderen, oder wir sollen anderen auch erscheinen als Leute, die Gott lieb haben. Und die gerne auch nah bei Gott sind. Das ist nicht das Ding. Das geht darum, dass das von Herzen ehrlich ist. Dass wir kein Schauspieler mehr sind. Wir sind keine Maskenträger. Unser Ziel ist, das, was wir tun, mit der reinstmöglichen Motivation zu tun. Mit der besten Motivation. Und das ist ziemlich schwierig, herausfordernd. Aber jetzt nochmal die drei Punkte. Wir wollen gerne Mildtätigkeit üben. Oder gerne geben. Gerne anderen helfen. Und zwar gerne auch im Verborgenen, wenn es keiner mitbekommt. Aber auch, wenn andere zusehen. Guck mal, da geht es ja auch gar nicht drum. Hier im Text steht, habt Acht, Vers 1, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Menschen übt, um euch vor ihnen sehen zu lassen. Also, es geht nicht, habt Acht, dass ihr generell Gerechtigkeit von Menschen tut, das ist total realitätsfern, das kommt manchmal vor. Und in Matthäus 5, Vers 16, ein Kapitel davor, da steht sogar, krasser Gegensatz, ebenso lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der im Himmel ist, verherrlichen. Das ist voll der Gegensatz. Tut eure Werke vor den Menschen. Ja, sollen wir. Sollen wir wirklich. Vieles davon geht gar nicht im Verborgenen. Und auch mit, also wie umständlich wäre das, würden wir uns jetzt ein Zweit- und Drittkonto anlegen, um anonym überweisen zu können. Das ist ja Unsinn. Darum geht's nicht. Ich glaube, dass ein Schlüssel für diese Aufforderung ist in Vers 3. Da steht, du aber, wenn du Wohltätigkeit übst, so lass deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal ausprobiert hat. Also irgendwas mit der Linken machen und mit der Rechten das komplett vergessen, sodass man mit der Rechten was komplett anderes machen kann. So stelle ich mir das vor. Also ich denke dabei an sowas wie Klavierspielen oder so. Talita spielt Klavier und, also Talita ist meine Frau, und ich habe gesagt, ey, bring mir doch mal ein bisschen so die Grundakkorde oder sowas bei oder wie man begleitet, das kann doch schon nützlich sein. Und das ist nur ein Krampf, wenn die linke Hand irgendeinen Rhythmus machen soll und das rechte mal irgendwas anderes, geht einfach nicht, außer durch Übung. Oder am Anfang, wie ich habe in Amerika einen Automatikführerschein gemacht, Schaltwagen, jeder einzelne Gang wurde komplett bewusst eingelegt. Irgendwie volle Konzentration da drauf. Ich glaube, ein Schlüssel dazu, dass wir Gutes tun, Gerechtigkeit üben, ist Routine, ist Übung, ist, dass wir uns vornehmen, das zu lernen, dass es nicht mehr speziell ist, dass das von alleine geht. Und eine Sache, die finde ich genial. Ich liebe einen Vers in Matthäus 25. Und zwar ist da der hier, da sind die Herden, die einen zu linken, die anderen zu rechten. Und dann geht es um die Gerechten in Vers 35 bis 37. Und da sagt der Herr, der Sohn des Menschen, Vers 31, aber hier steht in Vers 35, denn ich war hungrig und ihr gabt mir zu essen. Ich war durstig und ihr gabt mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf. Nackt und ihr bekleidetet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Und jetzt kommt's. Dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder durstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf? Und so weiter. Die sagen, Herr, danke, aber wann denn? Die haben das quasi vergessen. Aber es war für die selbstverständlich, dass sie den Heiligen, dass sie den anderen Gutes tun. Und die sagen, wann denn? Bei uns ist das viel eher so. Es kommt jemand zu uns und sagt, hey, weißt du was, du musst ein bisschen drauf achten. Du bist manchmal so, keine Ahnung, wenn du am Platz stehst und dann, ich weiß, du willst deinem Mitspieler helfen, aber es kommt so bissig. Brüll ihm das nicht so ins Gesicht und sag dir das lieber einmal mit Liebe oder so. Und dann sage ich eher, sorry, also ich will es jetzt nicht falsch aufnehmen, aber wann denn? Dann kannst du ein Beispiel nennen, weil mir fällt es jetzt gerade nicht so ein. Ich nehme es gerne an, aber wann denn? Das ist uns eher so mit schlechten Taten von uns. Aber wie herrlich, wenn das mit guten Taten von uns so wäre. Und ich glaube, dass Gott das in unserem Leben wirken kann. dass das komisch kommt, wenn wir heucheln, dass uns das selber sogar komisch vorkommt. Von meinem Schwiegeropa, ich weiß nicht, ob man das so sagt, aber von meinem Schwiegeropa, dem Jürgen, wird mir gesagt, dass er nicht lügen kann. Und das wird ziemlich deutlich an einem Spiel, und zwar an dem Spiel Sag die Wahrheit. Das kennen die meisten, glaube ich. Also es geht so, man sagt, man hat drei Leute und die erzählen Geschichten. Zwei davon sind falsch, eine ist wahr und dann muss irgendwie ein Publikum sagen, welche wahr, welche falsch war. Und das Ding ist, wenn der mitspielt, dann schafft er das nicht. Weil, also, der macht das ganze Spiel quasi kaputt, weil der kann einfach nicht die Unwahrheit sagen. Also eigentlich ist der Sinn, du sollst dann eine komplett erfundene Geschichte erzählen. Der ändert dann so ganz, ganz leicht winzige Details an seiner echt erlebten Geschichte und lacht sich dann selber schlapp, weil er sich selber nicht glauben kann bei der ganzen Sache, weil das so schräg ihm vorkommt. Und das finde ich irgendwie einfach ein cooles Beispiel dafür, dass wir doch wirklich nicht weise sind im Gutes tun, keine Experten im Heucheln, im Verstellen, sondern dass wir richtig unfähig dazu sind. Das wünsche ich mir sehr, dass uns das einfach schräg vorkommt. Okay, zweiter Punkt, mit betenden Lippen. Das ist hier genauso. Echt und ungeheuchelt. Spurgeon hat einmal eine Geschichte erzählt. Und zwar ist er über die Straße gegangen und hat einen Bettler da sitzen sehen und der war eloquent bis hinten gegen. Und er hat um Geld gebettelt, aber unheimlich wortgewaltig und hat Metaphern, keine Ahnung, irgendwas angeführt. Und Spurgeon ist weitergegangen und hat einfach geschmunzelt und hat das später dann übertragen und sagt, Leute, das bedeutet das, wenn wir vor Gott treten, das passt irgendwie nicht, das ist irgendwie schräg. Wir kommen vor Gott als Bettler, zutiefst bedürftig. Und wenn wir dann die krassesten Gebete rausholen, kann auch sein, aber wir kommen in erster Linie als Bettler, als Kinder. Und Kinder haben nicht die Dozentensprache. Kinder sind Kinder, vertrauensvoll, echt. Wir sind nicht Gottes Ratgeber, die Gott einen Plan vorlegen und sagen, hier, ich brauche noch den Stempel, dann geht's los, sondern wir sind Kinder Gottes, auch wenn wir es manchmal gerne anders hätten. Und mit den Bildern, natürlich können Gebete auch manchmal bildhaft sein und wirklich schön sein. Ich meine, wenn die Lilly einen besonders pfiffigen Satz vom Stapel lässt, wahrscheinlich habt ihr sogar ein Buch, wo ihr es reinschreibt, da freut sich doch ein Vater drüber. Kann ja auch vorkommen, kommt bei uns auch vor, kommt auch ehrlich vor bei Kindern. Aber, keine Ahnung, wenn die Tautropfen vom Hermon rabfließen und ins Grundwasser sickern sollen und wir dann beten, dass doch unsere Quellen offen sind und den Philistern gewährt werden, dass sie die nicht zuschütten. Also wenn, das geht halt irgendwann, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wenn das dein echtes ist, okay, da verurteilt Gott das nicht, aber für Außenstehende, das ist nicht dein echtes. Und vor allem, also mal abgesehen davon zu beurteilen, ist das echt, ist das nicht dein echtes. Die Frage ist eigentlich, ist das in deinem Zimmer auch so? Betest du in deiner Kammer genauso? Beten wir mit schönen Bildern vor Gott in unserem Zimmer zu Hause? Und wenn ja, dann Halleluja, gerne noch in der Gemeinde. Aber wenn das nur in der Gemeinde ist, dann liegt das definitiv nicht an Gott, der irgendwie in der Gemeinde mehr präsent ist. Der sieht halt im Unsichtbaren, der ist auch zu Hause genauso da. Es liegt wahrscheinlich an Anerkennungsstreben. Und in dem Gebet des Herrn hier wird, ganz woanders, da wird überdeutlich, dass es nicht um uns geht, dass es zuerst um Gott geht. Um seine Ehre, um sein Reich, um seinen Willen, seinen Namen. Und dann geht es um unser Brot. Und unser Vater weiß, was wir nötig haben. Trotzdem sagen wir ihm das als Kinder. Und wie hier im Text so ein kleiner Exkurs ist, wie mir das scheint, so möchte ich euch da auch einen ganz kleinen Exkurs sagen, einfach über das Gebet generell, der mir jetzt neulich nicht aufgefallen, den ich in einem Artikel gelesen habe und den ich ziemlich, ziemlich schön fand. Und zwar gibt es da die eine Geschichte, wo der Jesus sagt, der himmlische Vater, der weiß, was gut für euch ist. Ihr, die ihr böse seid, also Väter hier auf der Erde, ihr wisst schon euren Kindern gute Sachen zu geben. Also wenn dein Sohn kommt um Brot bitte, dann wirst du als Vater dem nicht einen Stein geben. Und nach wie viel mehr Gott im Himmel. Und in dem Artikel hieß es aber, was passiert, wenn wir das Bild umdrehen? Und zwar, ist es nicht manchmal so wahrscheinlich, dass wir Gott um Steine bitten? dass wir überhaupt gar nicht wirklich wissen, was gut ist, was unser täglich Brot ist. Ich glaube, wenn der Sohn zum Vater kommt und sagt, hey Papa, kannst du mir bitte eine Schlange mitgeben in die Schule morgen und gerne richtig giftige, weil wir haben so ein Meet My Pet Day und da würde ich gerne ein bisschen beeindrucken. Da kannst du mir irgendwo so eine giftige Schlange herbesorgen. Natürlich macht der Vater das nicht. Und welche Gründe wir auch immer haben, die sind wahrscheinlich sinnvoller als Meet My Pet Days. Aber Gott weiß, was gut für uns ist und was nicht. Und er wird uns nicht das Schlechte geben. Wenn Oskar dich, Jonah, nach einer Kettensäge fragt, ja, wirst du vielleicht wissen, dass er die noch nicht ankriegt, aber trotzdem generell würdest du dem die wahrscheinlich nicht in die Hand drücken. Das macht unser Vater bei uns auch nicht. Wir haben eine Idee und wir fragen den Vater, ob das in seinen Plan reinpasst und bitten darum. Und wenn er will, erhört er uns. Also es geht um Gottes guten Plan, nicht um mich und schon gar nicht darum, dass ich mit meinen Gebeten andere beeindrucke. Das ist nicht Gebet. Und auch hier stimmt das, was bei den, oder so haben wir das vor Augen gehabt, was bei den Heuchlern der Fall ist. Unser Gebet ist nämlich dann überhaupt gar nicht mehr an Gott gerichtet. Es gibt ja auch Gebete, die andere zurechtweisen im Gebet oder so. Wir beten im Gebet zu unserem Vater, der im Himmel ist. Nicht zu den Leuten, die um uns rum sind. Und das Dritte, mit fröhlichem Gesicht fasten. Es geht nicht darum, dass unsere Mitmenschen hoch von uns denken, wenn wir was Anstrengendes tun, wenn wir hier speziell fasten. Ich glaube aber, dass der Text ziemlich deutlich hergibt, dass es auch für alle anderen christliche Tugenden zählt. Es geht nicht darum, dass Leute mitbekommen, dass wir was Gutes tun. Aber ganz kurz zum Fasten. Wie gesagt, also ich kenne das kaum in meinem, vielleicht haben die den Text auch wirklich schon alle verinnerlicht, meine kompletter Freundeskreis und erzählen mir halt nichts davon. Aber ich habe es auf jeden Fall auch keine Predigt oder so schon darüber gehört. Aber wenn hier steht, wir haben kein deutliches Gebot zu fasten. Aber hier im Text steht schon, da gibt es Lohn für. Das fand ich denkenswert. Na, hier gibt es Lohn für, also ran an den Speck oder genau das Gegenteil. Keine Ahnung, warum so wenig fasten. Ich glaube, besonders in unserer Zeit, wo Zerstreuung einfach Alltag ist, wo ja, einfach extrem schnell alles passiert, macht das manchmal sehr, sehr viel Sinn, wenn wir eine wichtige Entscheidung haben, unseren Herrn da nachzuahmen und auch schon mal einfach die kompletten körperlichen Bedürfnisse hinten anzustellen und ganz gezielt sich Gott zu widmen für Tag, weiß ich nicht, Woche, weiß ich nicht. Ich kenn's halt kaum. Aber wenn wir das machen und egal, wenn wir irgendwas anderes machen, müssen wir darauf Acht haben, dass andere das nicht, dass wir nicht so damit umgehen, dass andere das mitbekommen. Warum muss ich anderen erzählen, dass ich jetzt gerade wahrscheinlich die intensivste Römer-Studienzeit habe, die ich jemals hatte und täglich da tatsächlich 3 Stunden reinballer? Das müssen die anderen doch nicht wissen. Ich möchte da doch Gewinn haben von, oder geht es mir darum, dass andere das wissen? Wenn wir Bibel, Verse, Bücher auswendig können, warum sollten wir das erzählen? Und das ist meistens auch da, ja, einfach Schauspielerei. Eine Sache, die ist mir mal aufgefallen, sehr plump, aber ich denke manchmal, wenn man das persönlich erzählt, dann wird es greifbar. Aber wenn ich die stille Zeit meines Lebens hatte, also wenn ich wirklich geniale Sachen entdeckt habe morgens in meiner Bibel und gedacht, boah, wie schön, und Gott sogar vielleicht aufrichtig Danke dafür gesagt habe, weil er deutlich geredet hat und weil mir Sachen aufgegangen sind, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und dann sitze ich am Essenstisch und denke mir so, ach, wie bringe ich das jetzt hier an, das die anderen das mitbekommen und dann ziemlich gute Art und Weise, ich frage einfach den anderen, hey, wie war heute Morgen deine stille Zeit? Aber mich juckt das eigentlich gar nicht. Also ich warte eigentlich nur darauf, dass der mich zurückfragt. Und wenn er mich nicht zurückfragt, dann erzähle ich es halt trotzdem. Und ja, so stumpf kann man doch gar nicht sein, oder? Ich glaube, wir sind manchmal doch so stumpf. So weit vor mir her posaunen lassen, ist das gar nicht. So weit ist das nicht entfernt. Und ziemlich zum Schluss der Predigt hier. Ich weiß überhaupt nicht, wie lange ich dran war. Vielleicht noch ein Wort an diejenigen von euch, die sich selber sowieso schon ziemlich stark misstrauen. Die sowieso schon hier bei euch in Köln vielleicht manchmal sonntags in der ersten sitzen und denken, also boah, der Gedanke ist wirklich schön, der macht der Herr Jesus auch echt groß. Aber wenn ich jetzt aufstehen würde und ihn sagen würde, würde ich wahrscheinlich auch ein bisschen, oder geht es mir wirklich nur darum, dass Herr Jesus groß wird? Ich bleibe mal lieber sitzen. weil ja, ich möchte da nichts Falsches machen. Diese Predigt hier kann dich, wenn du so denkst, glaube ich, ziemlich verunsichern. Aber wirklich, mein Ziel ist das überhaupt nicht. Ich glaube sogar, dass diese Verfassung, wenn wir da sitzen, und ich glaube, dass bei uns wenige Prediger anders aufstehen und predigen gehen. Hoffe ich. Ich glaube, genau dann ist das sehr, sehr gesund zu sagen, Vater, du weißt, wie verdorben mein Herz in mir drin ist. Du weißt, dass ich eigentlich gerne auch noch meine Anerkennung haben würde. Aber lass das jetzt nicht mich hindern. Und dann sei mutig und mach das und sag den Gedanken in Abhängigkeit, in Schwachheit, mit dem Wissen um deine eigene Verdorbenheit. Ich glaube, das ist wirklich geistlich. Irgendjemand hat gesagt, die Tugend nicht falsch auszuführen, aber ist nicht besser, als sie gar nicht auszuführen. Was nicht schlechter, als sie gar nicht auszuführen. Irgendwie so in die Richtung. Also, das Seinlassen ist keine Option. Lass uns Gutes tun. Und lass uns beten wie im Psalm 139. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und leite mich auf ewigen Weg. Kein irdischer Lohn, sondern ewiger Lohn. Bitte, lass uns Gott bitten, dass er uns davor schützt, die eigene Ehre zu suchen. Und dann lass uns den Auftrag als Christ wahrnehmen und Gott groß machen. Auch durch Worte, auch durch Taten. Und letzter Punkt, Kind Gottes, fröhlich Gerechtigkeit üben, aber mit Lohn. Mit Lohn. Weil wenn wir so leben, dann wird uns der Vater im Himmel Lohn geben für das. Und das ist doch das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen wirklich nicht scheinreich sein, und steinreich sowieso nicht, aber wir wollen sein Reich und reich sein. Und das ist halt oben bei Gott. Vers 19 und 18 können wir noch lesen. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht einbrechen und nicht stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und bitte, wenn du das nächste Mal in der Gesprächsrunde sitzt und denkst, du kannst irgendwas Krasses von dir selbst vom Stapel lassen, irgendwas, was dich wirklich in ein richtig gutes Licht stellt, aber irgendwie sich auch noch gut anhört, vielleicht noch irgendwie ziemlich maskiert ist, dann beiß dir bitte auf die Lippe und denk dir, wer ist denn bitte Micha Seel? Oder wer sind denn bitte die Leute, mit denen ihr da sitzt? Da ist ein Vater im Himmel, der sieht das. Der kennt euch und er weiß auch, was wir Gutes tun. Lass uns das so Routine werden lassen, dass nicht das eine Mal, wo wir das Evangelium weitergegeben haben, das so besonders ist, dass wir es überall rumposaunen müssen. Natürlich, wenn es andere ermutigt, gut, aber nicht, damit wir groß dastehen. Talita und ich lesen gerade die Biografie von einem Harold St. John zusammen. Und da stand ein ziemlich schöner Vergleich drin, wie ich finde, zu dem Thema. Da steht, möglicherweise war es während einer Schiffsreise, dass ihm dieser Gedanke kam. Das Schiff befand sich in der Nähe des Äquators und Harold lag in seiner heißen Kabine und schaltete den elektrischen Ventilator ein. Als der Ventilator anfing zu laufen, bemerkte Harold St. John, dass er eine Menge Lärm machte und kaum ein Lüftchen durch ihn bewegt wurde. Als er aber auf vollen Touren war, wurden die Ventilatorflügel fast unsichtbar und eine beachtliche Brise ging durch den Raum. Und der junge Mann in seiner Koje betete mit Eifer darum, dass er so wie dieser Ventilator werden möge, brauchbar für Gott, aber selbst nicht sichtbar für die Menschen. Das ist ein schönes Bild. Lass uns das lernen. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn. Und er wird handeln. Und er wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen. Im Himmel. Manchmal auch auf der Erde, aber vor allem im Himmel. Wie das Licht. Und dein Recht wie den Mittag. Vertraue still dem Herrn und harre auf ihn. Amen.